Wir haben heute einen tollen Gast aus der deutschen SaaS-Community. Alexander Wölke ist Gründer von Samdoc, einem deutschen CRM-Tool für Startups. Er hat ein sehr erfolgreiches SaaS-Startup in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Und heute besprechen wir, wer ist, wie genau er dazu gekommen ist, sich im Thema CRM zu tummeln. Und natürlich der spannendste Teil, die Höhen und Tiefen seines SaaS-Startups.
Willkommen zum SaaS Pioneers Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Stork und Sergio Morazan.
Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Vielen Dank, dass du unser Podcast bist und schön, dass du dabei bist. Vielleicht fangen wir direkt an. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
Ja, wie du schon, erstmal hallo Sergio natürlich. Wie du schon sagtest, Alexander Wölke, also Alex, wohne in München, bin aber Hamburger, aber lebe schon sehr, sehr lange in München. Meine drei Töchter sind hier geboren, auch in München und bin quasi schon ein halber Bayer und Startup-Unternehmer.
Witzig, da verbindet uns ja was. Ich bin auch in Hamburg geboren, tatsächlich, aber bin mit 5 Jahren dann nach Bonn gezogen.
Oha. Also deswegen, auch die Stadt ist nicht unbedingt leerer geworden, natürlich, als alle wegziehen. Aber München, für München sehe ich, die werden immer voller dafür.
Ah, okay. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 57, also Baujahr 64, also eigentlich ein untypischer Startup-Unternehmer. Mhm. Im SaaS-Business, aber dafür natürlich umso agiler.
Sehr gut. Und erfahren natürlich auch.
Ja, und erfahren.
Wie sieht deine Familiensituation gerade aus? Du hast 3 Kinder, hast du schon gesagt. Sind die schon alle aus dem Haus oder noch?
Ich habe 3 Töchter. Tatsächlich die größte, die älteste, die lebt jetzt in Hamburg. Der hat ihren Master dort gemacht. Die zweite studiert noch. Das ist ihren Bachelor gerade an der LMU in München gemacht und lebt in München. Und wird jetzt demnächst ihren Master anfangen, je nachdem, wo sie am besten unterkommt. Vielleicht Barcelona, vielleicht Hamburg, vielleicht Rotterdam. Sie ist gerade dabei, da ganz kräftig sich zu bewerben und zu gucken, wo es am besten geht natürlich. Und meine dritte ist 16. Die ist noch zu Hause und muss noch auf die Schule gehen die nächsten Jahre. Aber das wird sie auch gut schaffen natürlich.
Okay, alle spannende Zeiten für alle 3.
Absolut.
Wie viel arbeitest du und schläfst du so pro Tag?
Also schlafen tue ich konsequent 7 Stunden, aber das auch erst seit wenigen Jahren. Ich habe früher wenig Schlaf gebraucht oder ich dachte, ich brauche wenig Schlaf und war auch stolz darauf, bis ich irgendwann merkte, so toll ist das eigentlich doch nicht. Und habe dann einfach geübt, länger zu schlafen und bin bei 7 Stunden angekommen. Das ist für mich der perfekte Schlaf. Ich bin erholt, ich habe kein Problem. Und vielleicht ist es auch altersbedingt, dass man mehr Schlaf braucht. Ich weiß es nicht. Ich hatte immer sehr, sehr viel Energie. Mir macht es aber auch nichts aus, viel zu arbeiten. Das heißt, von der Arbeitszeit her, klar, ich bin kein 9-to-5-Typ, das war ich noch nie. Mein gesamtes Arbeitsleben. Es heißt aber nicht, dass ich sehr, sehr viele Stunden arbeiten muss, um mich gut damit zu fühlen. Aber es gibt einfach viele Situationen, wo du einfach länger ran musst und wo du noch Sachen fertig machen musst oder Ideen hast, die du auch gerne dann sofort verwirklichen möchtest. Also im Schnitt habe ich so zwischen 8 und 12 Stunden.
Okay. Und was macht dich glücklich und was motiviert dich?
Also glücklich macht mich, wenn ich in einem harmonischen Umfeld bin. Das ist relativ simpel. Das kann draußen in der freien Natur sein, in den Bergen, am See. Wir wohnen in München. Das heißt, wir fahren auch viel runter in die Natur, Richtung Süden. Oder wenn wir einfach uns mit Freunden treffen und wir haben Spaß und sind relaxed. Das macht mich glücklich. Alles andere ist gar nicht wichtig. Das ist einfach nur wichtig, dass du in einer schönen, harmonischen Atmosphäre bist.
Und was motiviert dich für deine Arbeit?
Das wurde ich so oft gefragt, was motiviert eigentlich dich, so viel Lebensenergie in deine Arbeit reinzusetzen? Weil am Ende des Tages ist es nicht unbedingt das Geld. Weil wenn du mal viel verdient hast, dann bist du ja nicht viel glücklicher danach. Ja. Sondern mich motiviert eigentlich, Ideen umzusetzen. Wenn ich mir eine Idee in den Kopf gesetzt habe, mal egal, ob sie jetzt super gut ist oder ob es einfach deine Idee ist, du sie super gut findest, dann möchte ich sie gerne realisieren. Und gebe auch dann richtig Gas und möchte gerne, dass sie erfolgreich wird. Und das ist das, was mich dann motiviert. Ich möchte gern den Erfolg verspüren, dass das, was ich tue, richtig ist, dass es jemanden weiterbringt, andere weiterbringt. Und das auf dem Weg dahin gibt es ganz, ganz viele Höhen und Tiefen natürlich. Ja, du musst also diese Idee schon wirklich sehr lieben und sehr in deinem Zielfokus haben, sonst würdest du wahrscheinlich irgendwie unterwegs aus der Kurve fliegen. Aber mich motiviert tatsächlich, Ideen zu realisieren, Unternehmen zu bauen, aufzubauen und auch irgendwann natürlich wieder zu verkaufen, damit jemand anderes das weiterführen kann.
Okay, also dir gefällt es, was wachsen zu sehen und da hands-on quasi mit anzupacken. Ja?
Ganz genau.
Okay, und was hast du vor Samdoc gemacht?
Nachdem ich natürlich jetzt 57 bin, ist ja echt viel Zeit vergangen, muss man sagen. Also ich habe angefangen in Hamburg als typischer Hamburger Jung bei Hapag-Lloyd und bei Schenker, das heißt in der Containerreederei Logistik, also Seehafenlogistik. Und das war so mein Ursprung und ich konnte mir mein Leben nichts anderes vorstellen, als genau das zu machen. Ich war im Hamburger Hafen, ich war natürlich bei Hapag-Lloyd im Büro, ganz schick, mit Krawatte und sie haben eben ganze Containerlogistik rauf und runter mit allem drum und dran geplant und umgesetzt und dergleichen. So, das war eigentlich mein Leben damals und dann kam irgendwann die Bundeswehr. Ja, ich bin der Generation, wo man noch zur Bundeswehr musste. Und ich habe das auch gemacht, ich habe mich verpflichtet, war dann 2 Jahre bei der NATO an Bord von den AWACS-Maschinen und fand das in dem Moment das Tollste überhaupt.
Was sind AWACS-Maschinen? Sorry, ich weiß es nicht. Ich bin aus der Generation, wo ich musste nicht zur Bundeswehr.
Ja, aber die AWACS-Maschinen gibt es sogar noch. Und zwar, das ist ein NATO-Verband, also ich war auch bei der NATO, ist ein NATO-Verband, wo sämtliche NATO-Nationen und assoziierten Staaten in diesem Verband sind. Und AWACS sind Boeing-Flugzeuge. Das sind diese großen grauen Boeing-Flugzeuge, hast du bestimmt schon mal irgendwo gesehen, die oben so eine Frisbee-Scheibe oben drauf haben, so ein riesen Dom, was sich dreht. Und das sind Frühwarnsysteme und sind weltweit im Einsatz. Aber es gibt eben dieser NATO-Verband, hat 18 Maschinen und die sitzen halt sogar in Deutschland, nördlich von Aachen, ist die Main Base. Und ja, da war ich halt. Und in dem Moment dachte ich, jetzt bist du wirklich in einem Zenit angekommen. Aber ich habe mich eben nur für kurze Zeit verpflichtet, das zu machen und merkte irgendwann, Militär ist toll und wichtig, sehen wir ja jetzt, wie wichtig das ist, zur eigenen Verteidigung, aber ich konnte mir nicht vorstellen, mein Leben lang da drin zu bleiben, weil das ist ein Befehls- und Gehorsamsprinzip dort und wenn du eigene Ideen hast und eigene Sachen gründen willst und ich merkte das einfach schon, dass das irgendwie so in mir drin steckt, dann musst du das verlassen und musst was Eigenes machen. Und danach bin ich zu Capgemini gegangen, das war mein erster Job quasi in der IT im weitesten Sinne, also Beratung und IT. Dort war ich einige Jahre und habe dann mein allererstes Unternehmen gegründet.
Was hast du bei Capgemini genau gemacht? Warst du in der Beratung?
Ja, es war Beratung. Genau, es war Beratung und dann natürlich war ich irgendwann so weit, dass ich Projekte verkaufen musste, also musste neue Kunden finden für Capgemini. Es waren ja immer relativ große Projekte, war dort, hatte mein erstes Team dort in diesem Bereich und das habe ich dann einige Jahre gemacht. Und da entstand dann auch die Idee und quasi die ersten Kontakte, etwas Neues, etwas Eigenes zu machen. Und ja, und dann entstand, ja, habe ich meine erste
Noch was wir gemeinsam haben. Ich war auch ein Jahr bei Capgemini als Entwickler.
Sehr schön, interessant. Ja, wir haben ein riesen Migrationsprojekt gemacht bei großen Unternehmen, sehr große so Technologiestrategien und Businessstrategien und dergleichen entwickelt. Also tatsächlich das echte, reine Consulting.
Ja.
Zum Entwickeln hatte ich nie die Geduld.
Und deine Idee, die du dann hattest, was war der nächste Schritt?
Also der nächste Schritt, ich habe dann mein erstes Softwareunternehmen gegründet und zwar mit einem sehr guten Freund von mir, Deutscher und 2 Engländern, die waren die Entwickler, wir waren eher so die Business und Verkäufer und wir haben bei einem Kunden von Capgemini damals die beiden Engländer kennengelernt und die eine Software entwickelt haben, die bei Weitem noch nicht vermarktbar war, aber schon erste wirklich gute Ansätze zu erkennen waren. Da ging es um die Reduktion von Testzeiten. Der Kunde hatte also über 1000 Leute in der Entwicklung, die nur getestet haben, Programme getestet haben und allein das zu reduzieren, diese Testzeit, damit die Programme schneller produktiv werden und schneller quasi dann auch eingesetzt werden können. Das waren Millionenbeträge, die man einsparen konnte. Und das Produkt fing also an, tatsächlich durch bestimmte Simulationen diese Testzeiten zu verkürzen. Aber die beiden Engländer waren überhaupt keine Geschäftsleute. Und dann haben wir uns mit denen gemeinsam selbstständig gemacht, haben eine Firma gegründet und das dann richtig schön hochgezogen und wir haben es weltweit vermarktet, also das Produkt fertig entwickelt in England mit einer ganzen Reihe von Entwicklern und haben es dann weltweit vermarktet und aufgebaut. Und die Firma haben wir verkauft nach USA. Mhm. Und wir waren nicht Venture Capital finanziert, wir hatten keine Kredite oder sonst was, sondern war rein gebootstrapped und hat zum Erfolg geführt. Und wir waren besessen von der Idee, muss man sagen. Der Treiber war, wir waren wirklich besessen von der Idee. Es gab einige amerikanische Konkurrenten und allein in dieser Situation, du willst immer gewinnen gegen die, wenn du beim Kunden stehst und im direkten Vergleich bist, schärft natürlich auch deine Sinne und deine Positionierung immer mehr. Und ja, wir haben das an ein großes amerikanisches Softwareunternehmen verkauft. Mhm.
Dann war Wie viele Jahre habt ihr gebraucht von der Gründung bis zum Verkauf?
5.
5 Jahre, okay. Ja. Willst du sagen, wie viel ihr bekommen habt oder für wie viel ihr es verkauft habt?
Es war ein zweistelliger Millionenbetrag, mittlerer, aber mehr möchte ich dann gar nicht sagen dazu. So, und wir waren dann, ja genau, so, und dann war ich bei den Amerikanern, war dann in Europa zuständig für den ganzen Bereich Vertrieb, Marketing, Business Development. Wir haben unsere Firma integriert und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir ein bisschen zu groß. Also es ist ein großes Unternehmen, aber du wirst dann eigentlich immer mehr zum Excel-Torero. Du musst halt sehr viel reporten und, ja. Und dergleichen. Du verlierst eigentlich den Bezug zum eigentlichen Geschäft, zu den Kunden, weil es einfach ein großes Rad ist, was du drehst, was aus sehr, sehr vielen Zahlen besteht und eher tatsächlich die Reporting-Linie nach Amerika sehr wichtig war. Und das war nicht unbedingt mein Ding. Ich hatte meine erste Tochter, die war gerade 1,5 Jahre alt und ich war 30. Und ich hatte ehrlich gesagt da keine große Lust mehr darauf, das sehr viele Jahre zu machen. Also ich habe das 1,5 Jahre gemacht und dann habe ich meine nächste Softwarefirma gegründet in England mit einem englischen Entwickler zusammen. Und die haben wir auch wieder verkauft, allerdings schon nach 2 Jahren, auch nach USA. Die war aber weit nicht so groß, die war deutlich kleiner. Aber es war genau der richtige Zeitpunkt, es war ein gutes Angebot. Dann haben wir das gemacht und dann habe ich eine Agentur gegründet in München, eine IT-Marketing-Agentur mit einem Partner zusammen und da haben wir Unternehmen beraten und auch Kommunikationsstrategien entwickelt und Marketingkonzepte entwickelt für Tech-Unternehmen, ausschließlich für Tech-Unternehmen. Das heißt, wir hatten tatsächlich Kunden wie SAP, Oracle, Microsoft, viele, viele ISVs in Deutschland, O2 und so weiter, Telekom, also wirklich gute Kunden. Und das habe ich einige Jahre gemacht, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben mein Partner und ich uns getrennt. Das hat dann irgendwann nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und ich habe dann ein neues Unternehmen gegründet, CloudBridge in München. Und CloudBridge in München gibt es noch. Das ist eine Beratungsboutique, die sich zur Digitalisierung entlang der Customer Journey, auch für größere Unternehmen, für viele Tech-Unternehmen, Medizintechnik, Maschinenbauer, Softwareunternehmen und dergleichen, die also von der kompletten Go-to-Market-Strategie über Marketing-Automation, Sales-Automation,
Wann hattest du das gegründet?
Das habe ich gegründet 2011.
Mhm. Okay.
Und das ist ein stabiles Geschäft und muss auch gar nicht riesengroß werden. Das wächst ganz langsam. Da gibt es natürlich auch Höhen, Tiefen. Beratungsgeschäft ist immer sehr kritisch. Ja. Du hast viele Externe natürlich, aber wir haben 25 im Kernteam. Und als ich dann mein neues Startup, da kommen wir bestimmt auch gleich drauf zu sprechen, nämlich Sendoc, gegründet habe, habe ich dann auch die Geschäftsführung aufgegeben von CloudBridge, bin nach wie vor Gesellschafter. Aber aus dem Team heraus hat sich ein Kollege wirklich so gut entwickelt und dem habe ich vertraut. Der hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und der hat dann ganz schnell übernommen, weil ich das neue Startup gegründet habe. Und da habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben Finanzierer mit reingenommen. Bayern Kapital als Co-Finanzierer sozusagen und deren Bedingung war einfach, dass sie sagten, okay, du musst dich 100% auf dein neues Geschäft konzentrieren, kannst nicht jetzt in anderen Firmen auch noch Geschäftsführer sein und das habe ich natürlich verstanden und deswegen bin ich den Weg so gegangen und ja, das letzte aktuelle Startup in meiner Sammlung ist Sendoc.
Sendoc. Okay, dann stell doch mal Sendoc vor, was genau macht Sendoc?
Genau, also die Idee ist eigentlich entstanden noch bei CloudBridge und wir suchten ein CRM-System, ganz simpel sogar. Also wir brauchten etwas, wo wir sagten, wir müssen Leads generieren für unsere Projekte, Kunden fragen uns auch ständig und natürlich ist die Welt voll mit Systemen. Wir haben uns verschiedene Sachen angesehen. Die klassischen amerikanischen Systeme sind ja sehr, sehr viele am Markt, so Salesforce, Dynamics von Microsoft, HubSpot, Zoho, Pipedrive, also man kann Also es gibt enorm viele Systeme. Wir haben uns die angesehen und fanden die eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das Problem, was ich gesehen habe, ist, dass alle irgendwo extrem viele Features haben, eigentlich viel zu viele Features haben, die wir gar nicht brauchten, sondern wir sagten, wir brauchen etwas tatsächlich rein für Lead-Management, Sales-Pipeline-Management, Kontakt-Management und das in einfach, in schön und in günstig natürlich, ohne versteckte Preishämmer. Und das haben wir halt bei den anderen nicht so richtig gefunden und haben gesagt, das war der erste Punkt, dass wir sagten, okay, warum gibt es sowas eigentlich nicht, so wie wir das brauchen. Und das zweite war, dass wir wirklich schade fanden, dass es in Deutschland kein echtes, weltweit einsetzbar und vermarktbares SaaS-CRM-System gibt oder Vertriebs-Lead-Management-System gibt. Und das war dann so der Trigger, dass ich sagte, lass uns das einfach machen. Wir bauen es einfach und gucken mal. Und das war dann 2020. Wir haben also das ganze Jahr entwickelt, 2020, und arbeiten im Grunde genommen nicht am CRM. Das ist das, was wir jetzt schon haben. Sondern wir arbeiten an einer AI-driven Sales Automation für SMBs. Und zwar nicht für große Unternehmen, auch nicht für den gehobenen Mittelstand, sondern tatsächlich für kleine, mittlere Unternehmen, so von 1 bis 100 Mitarbeitern. Und das war, und nicht war, sondern ist unser Fokus. Also wir wollen im Endeffekt eine AI-driven Sales Automation bauen für SMBs. Was wir jetzt schon fertig haben, ist der CRM-Bereich. Das heißt, du kannst Kontaktmanagement machen, du kannst Lead-Management machen, du kannst verschiedene Pipelines aufbauen, du kannst deine Vertriebstask kannst du dort managen, du kannst deine E-Mails synchronisieren, eine ganze Kommunikation mit dem Kunden kannst du schon machen. Also das ist ein System, was jetzt verkauft wird auch als SaaS-Nutzung seit Februar 21. Okay. Sind wir also auf dem Markt mit diesen ersten CRM-Modulen. Das haben wir erst gelauncht in Deutschland, Österreich und Schweiz. Oh, aber wir sind auch schon seit einem halben Jahr nach USA gegangen, also in USA.
Und also sehr schnell internationalisiert auch das Ganze, ja.
Ja, total. Das liegt aber auch daran, dass natürlich viele SaaS-Ideen kommen aus USA und die Amerikaner sind in der zweiten, dritten Generation schon, was die SaaS-Produkte anbetrifft. Und wenn du in Amerika bestehst, also wenn du tatsächlich einen Amerikaner hinterm Ofen vorlagst mit deiner SaaS-Lösung, dann heißt das schon was. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, wie reagieren wir darauf. Sind wir sehr deutsch unterwegs mit unseren ganzen Datenschutzgeschichten und Made in Germany oder sind wir auch in der Lage, weltweit zu vermarkten? Und deswegen war eben dieser Weg nach USA sehr wichtig für uns und der ist gut gelaufen.
Okay, und was waren so deine größten Challenges jetzt am Anfang? Was war vielleicht auch schwieriger als erwartet, als du mit Zendoc angefangen hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja das erste Unternehmen, was ich jetzt aufbaue mit Fremdkapital. Also natürlich ist eigenes Kapital reingeflossen für den Start. Aber dann habe ich mir die ersten Finanzierer reingeholt, sehr, sehr gute Business Angels und auch zwei institutionelle, einmal Bayern Kapital und einmal die MGO Ventures. Das ist Mediengruppe Oberfranken, die gerade so ein Digitalportfolio aufbauen. Das ist eine andere Challenge, als wenn du das ohne Investoren aufbaust, weil du natürlich ganz anderes reporten musst. Du hast ein anderes Verantwortungsgefühl für das Geld anderer Leute, weil die stecken ihr Geld da rein und dafür bist du verantwortlich, dass das nicht verballert wird und dass das auch irgendwann zu einer vernünftigen Rendite führt. Und das Gefühl hast du einfach. Das heißt, du bist nicht alleine mehr. Und das ist sicherlich die eine Geschichte. Das zweite ist von der Challenge her, du musst gute Leute finden. Gute Entwickler zu finden, ist überhaupt nicht einfach. Wir sitzen in München, also wir sitzen jetzt nicht irgendwo in der Pampa neben einer tollen Hochschule, die uns jeden Tag neue Informatiker ausspuckt, sondern wir sitzen einfach in München. Und da ist der Kampf um Köpfe sehr, sehr groß. Wir haben große Tech-Konzerne hier, sehr viele sehr, sehr erfolgreiche große Startups hier und dergleichen. Also das war, glaube ich, die größte Challenge, da ein Team aufzubauen. Wir sind heute immer noch 80% unserer Ausgaben und 80% unseres Teams sind nach wie vor alles Product-Leute. Aber uns ist, glaube ich, ganz gut gelungen, dann ein sehr gutes Team aufzubauen mit guten Leuten, die sich untereinander auch verstehen und die das Produkt sehr gerne mögen. Und ja, das war wichtig. Und sonst Challenges gibt es jeden Tag. Ja, du musst in der Vermarktung, in allem, in den Erfahrungen mit Kunden, bis dein Produkt dann endlich mal auf die Rampe geht und du die erste Version vermarktest und dergleichen. Also Herausforderungen könntet ihr jetzt 3 Stunden was erzählen.
Okay, und jetzt, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörer, Bayern Kapital und Managementgruppe, also MGO, ne?
Meintest du? MGO, das steht für Mediengruppe Oberfranken.
Genau, Mediengruppe Oberfranken. Das ist ja total spannend. Also es ist ja so ein bisschen das Vorurteil, dass es dann, ja, dass man total ausgelaugt wird quasi und sehr, sehr unter Druck gesetzt wird von denen, wenn man im Venture Capital ist. Wie erlebst du das? Ist das ein Thema? Also findest du, dass sehr viel Druck ausgeübt wird? Oder ist es, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich wirklich an Venture Capital Geld komme? Wie sieht da das Reporting dann auch aus? Wie sieht da die Rechtfertigung aus für die Sachen, die man wirklich machen muss? Wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es vielleicht viele von unseren Hörern, die da schon viel drüber nachgedacht haben und sich gar nicht vorstellen können, wie das ist. Vielleicht kannst du da ein paar Sätze zu erzählen.
Also man muss mal grundsätzlich unterscheiden zwischen dem klassischen Business Angel, der in der Regel eine Privatperson ist, und einem institutionellen Anleger, zum Beispiel ein VC. Der VC verwaltet ja in der Regel Gelder, die er wiederum von anderen Anlegern bekommen hat, in der Regel in einem Fonds. Und dem muss er auch gerecht werden. Und da geht es nur um die Rendite. Und da geht es nicht um Business, Romantik oder sonst was, sondern es geht einfach nur um Rendite. Das heißt, deswegen sind die einfach auch ganz klar darauf orientiert, sich mit dir über die Zahlen. Also die Zahlen sind wichtig. Und deswegen, wir haben angefangen mit den Business Angels, ja, Privatpersonen, die ihr Geld natürlich auch investieren. Die wollen auch eine gute Rendite daraus haben, aber mit denen redest du ganz anders. Und die setzen auch nicht das unter einem so Irrsinnsdruck, sondern die sind eher an deiner Seite, ja, und sprechen mit dir. Meistens sind ja Unternehmer oder ehemalige Unternehmer. So, die Bayern Capital ist aus meiner Sicht kein typischer VC, sondern sie investieren Geld, die spiegeln auch nur Geld. Das heißt, wenn du 500.000 gibst, geben die auch 500.000. Ja. Mhm. Das heißt, die wissen immer, da sind mehrere im Boot. Und ich habe die als extrem kooperativ empfunden. Kein Druck, kooperativ, beratend, eigentlich ein stabiler Partner an der Seite. Ja, das muss ich wirklich sagen. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, der jetzt hier zum Beispiel auch in Bayern gründet. Ich glaube, die Bayern Capital macht das bundesweit mit bestimmten Fonds, aber Bayern ist jetzt mal das Herz sozusagen. Kann ich nur empfehlen, die auf jeden Fall mit in Betracht zu ziehen. Und Business Angels, die stehen dir beratend zur Seite. Wir haben natürlich auch jetzt für die nächsten Finanzierungsrunden angefangen, VCs anzusprechen, eine ganze Reihe sogar anzusprechen, die auch unser Produkt toll finden, die finden den Markt gut, auch was wir bisher geschafft haben, gut. Wir sind nur noch zu früh dran. Ja? Also das muss das richtige Momentum erwischt werden, wo du wirklich VCs reinholst. Und da muss die Company aus meiner Sicht stabil sein. Du musst dich auskennen im Reporting, die Strukturen müssen feststehen. Du musst einfach gewohnt sein, eine extrem hohe Geschwindigkeit dann zu fahren, damit du den VCs auch wirklich gerecht wirst. Weil wenn du Geld bekommst von VCs, sind das in der Regel relativ hohe Summen schon. Und ja, dann muss das so gut abgestimmt sein in deiner Organisation, dass du das auch dann verarbeiten kannst, das Geld richtig einsetzt, die Wachstumszahlen auch lieferst, die natürlich ein VC auch erwartet, in sehr kurzer Zeit. Und diesen Sprint, den musst du einfach vorbereiten. Das heißt, es ist gut, wenn du vorher ein bisschen Dauerlauf machst, bevor du dann richtig in den Sprint startest und auch entsprechende Investoren dazu holen musst. Das Reporting machen wir eigentlich schon immer vierwöchig. Das heißt, unsere Gesellschafter werden alle 4 Wochen informiert über alles. Es gibt eine kurze Präsentation. Wie stehen wir im Vertrieb und Vermarktung? Wie stehen wir im Produkt? Was hat sich bei uns verändert, entwickelt? Die Zahlen natürlich auch. Also das machen wir. Dann machen wir alle 3 Monate Gesellschafter-Meetings. Versammlung machst du einmal im Jahr, aber Meetings, wo wir alle einladen und auch präsentieren und dergleichen. Und also da würde ich sagen, reporting-technisch wird beim VC auch nicht viel mehr passieren.
Okay. Und was hättest du gerne beim Start gewusst, bevor du Samdoc angefangen hast? Gibt es was, wo du sagst, okay, hätte ich das vorher noch gewusst, das hätte mir sehr weitergeholfen?
Ja, also hätte ich gewusst, wie lange es dauert, bis du anfängst, Traction zu bekommen, hätte ich mich früher darum gekümmert. Also wir haben eine gute Traction angefangen, ja. Der Rest hat immer mit Marketinggeldern zu tun. Also wir haben einen sehr guten POC-Jahr, also 2020 haben wir entwickelt, 2021 sind wir auf den Markt gekommen. Das war ein sehr gutes POC-Jahr. Ich erzähle auch gleich mal nachher, wenn du so mal bisschen was über Kunden hören möchtest, gerne was darüber. Aber die Phase, also bis du dann richtig merkst, du sprichst die Zielgruppe richtig an. Erstmal, du hast die richtige Zielgruppe richtig definiert, du sprichst sie richtig an, du hast die richtigen Marketingkanäle geknackt. Das sind wichtige Dinge, an denen musst du eigentlich ständig arbeiten und ständig optimieren. Der nächste Punkt ist deine Buyer Journey und die Customer Journey. die muss so ausgefeilt sein. Du musst eigentlich jeden Schritt und so weiter musst du einmal durchdenken. Du musst sie bauen, du musst sehr flexibel sein. Und das hat nicht nur was mit Marketing zu tun, sondern es hat auch mit deiner Experience innerhalb des Produktes zu tun. Gerade im SaaS-Geschäft ist so wichtig, wenn du deinen ersten Touchpoint hast, du hast einen Interessent, der klickt irgendwo drauf, ja, der soll wahrscheinlich ein Sign-up machen oder soll testen. Mhm. Was passiert denn dann im Produkt, dass er sofort versteht, was ist der Wert des Produktes, was muss ich denn jetzt tun? Empfinde ich diesen Wert auch sofort, dass ich sage, ich mache da überhaupt weiter, investiere Zeit und dergleichen. Und das finde ich einmal eine sehr große Challenge. Das ist für mich das, was ich gerne früher gewusst hätte, dass wir das noch besser durchdenken von vornherein, einfach damit wir uns diese lange Zeit, bis wir wissen, an welchen Stellen wir was tun müssen, um die Conversion besser hinzubekommen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, glaube ich, hätten wir uns viele schlaflose Nächte erspart.
Sehr gut. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch wirklich guckt, dass die Kundenreise quasi nicht ab dem Abschluss aufhört, sondern da auch weitergeht. Wie geht ihr da vor? Also wie messt ihr wirklich oder wie schaut ihr, wie sich die Kunden verhalten? Habt ihr da Tools? Arbeitet ihr mit einfachen Analytics oder was? Wie könnt ihr oder macht ihr wirklich persönliche Tests? Beobachtet ihr die Leute? Was sind da Sachen? Wie kommt ihr da zu Erkenntnissen?
Also das Erste, es gibt natürlich viele digitale Tools. Ich glaube, jeder kennt die, ob jetzt Heap oder andere Dinge. Es gibt, du kannst ja, sagen wir mal, wenn du die gesamte Customer Journey anguckst, dann ist es nicht das Tool, was du einsetzt, sondern du musst immer gucken, in welcher Phase von der Ausspielung von Kampagnen bis hin zum Rücklauf, den Responses an den Touchpoints, von da aus musst du ja eigentlich anfangen zu messen. Und das ist aber die Marketingoptimierung. Und dann musst du sehen, natürlich, wenn der erste Touchpoint in das Produkt stattfindet, was machen die mit diesem Produkt eigentlich? Wo liegen die im Schwerpunkt ihrer Reise? Wie lange halten die sich darin auf? Klicken die sofort wieder weg? Sind das danach auch Käufer? Also machen die nur ein Sign-up oder kaufen die das Ding auch? Ist da eine Testphase optimal eingesteuert? Weil viele schreiben ja 14 Tage Testzeit, wir auch. Die Frage ist, sind die Kunden überhaupt in der Lage oder wollen die überhaupt 14 Tage testen? Also die wenigsten tun das tatsächlich. Die meisten gehen rein, gucken sich das an, klicken ein bisschen rum, legen vielleicht mal einen Kunden an oder eine Pipeline oder ihre Vertriebsstufen, synchronisieren den Kalender. Und wenn die schon so weit sind, ist die Regel auch, dass sie kaufen, ja, dass sie danach sofort buchen. Das gibt andere, die springen rein, springen wieder raus und springen dann vielleicht nochmal rein oder auch nicht. Je nachdem, da ist wichtig, dass du eben dass du daneben auch diese ganzen Notifications, die Automation, die Betreuung des Kunden optimal einstellst und dann mit entsprechenden Tools überwachst. Und was wir zum Beispiel gerade bei dieser Automation, während der Kunde anfängt zu testen, je nachdem, was er macht, wie er begleitet wird, damit er einigermaßen am Ball bleibt, damit er aktiv bleibt, machen wir über Marketing Automation. Da setzen wir ein Tool ein, das wir alle sehr lieben. Das heißt Encharge. Mhm. Auch ein europäisches Tool, ein Startup. Gibt es, glaube ich, die sind ein Jahr älter als wir. Aber das ist aus meiner Sicht, ich kenne mich gut aus mit Marketing Automation Tools, ist aus meiner Sicht eines der besten Marketing Automation Tools tatsächlich. Und das ist ideal sogar für SaaS-Unternehmen gemacht, weil du kannst es mit deinem Produkt verbinden. Also du kannst die Trigger aus dem Produkt heraussetzen und die ganze Customer Journey. Das ist so mein eigentlich das Top-Tool, ja, neben allen möglichen Analytics und dergleichen. Und was ich noch sagen wollte, wir haben auch ein Dashboard gebaut, wo wir all diese Daten reinfließen lassen, um dann einigermaßen so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Ja, da haben wir natürlich noch White Spots, aber wir arbeiten daran, weil Ziel ist, dass wir die gesamte Customer Journey einmal in allen Phasen einmal angucken können, um zu sehen, an welchen Stellen müssen wir optimieren. Ist es mehr im Marketing? Ist es die Message im Marketing, sind es die Touchpoints, ist es das Onboarding, ist es die Journey innerhalb des Produktes und dergleichen, weil das ist eigentlich heute die größte Challenge, dass wir sagen, wie kriegen wir den Interessierten hin zum Käufer, also zum Kunden. Ja. Und da diese Conversion, da musst du ständig drüber nachdenken, wie kannst du die optimieren.
Und die Dashboards, die baut ihr dann auch in Encharge oder habt ihr da noch ein eigenes Tool für?
Da haben wir diverse Tools ausprobiert. Da gibt es auch endlos viele Tools. Die Frage ist immer, du musst halt gucken, dass du welche findest mit möglichst vielen Daten, Input, Schnittstellen und dergleichen. Aber es ist nachher eine Geschmacksfrage. Wenn du danach suchst, also jeder hat so seine Lieblingstools. Die Frage ist immer, was ist das Konzept? Also das, was mir aufgefallen ist, auch bei anderen SaaS-Unternehmen, da werden irrsinnig viele Tools eingesetzt. Aber die Frage ist immer, welches Konzept hast du? Was willst du damit tatsächlich realisieren und was lernst du daraus? Und das ist für mich immer, an Nummer eins ist immer die Customer Journey, die Conversion während der Customer Journey.
Jetzt hast du schon von Ups und Downs berichtet. Hast du auch mal daran gedacht, aufzugeben? Hast du schon Zweifel am Produkt oder an dir selbst? Und wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ich habe noch nie daran gedacht, aufzugeben, weil ich mich für diese Reise entschieden habe und auch gern das Ziel erreichen möchte. Aber ich habe schon oft an mir gezweifelt. Ich habe an mir gezweifelt, mache ich das richtig? Ist auch immer eine Altersfrage, ja. Also wenn du dann 57 bist und du weißt, deine ganzen Kollegen sind in der Regel zwischen, sagen wir mal, 25 und 35, wobei unter 30 die meisten natürlich. Das ist schon eine andere Art der Zusammenarbeit. Da musst du ganz, da musst du mit umgehen. Du musst viel schneller mitlaufen und dergleichen und musst dich auch in deren Situation hineinversetzen. Und da habe ich oft gedacht, mache ich das richtig? Bin ich in der Lage, die richtig zu motivieren? Da lerne ich eigentlich mehr, als die von mir lernen können. Ja, ich habe natürlich sehr viel Erfahrung, logisch, und habe den strategischen Blick. Aber so das Daily Business und verschiedene Details lerne ich eher von meinen Kollegen vom Team. Und klar habe ich schon oft mir gesagt, mache ich das richtig? Könnte das jemand anderes besser machen und dergleichen? Bisher hat das gut funktioniert. Aber da muss man ganz ehrlich zu sich selbst sein, dass man nicht alles machen kann. Ja? Dass du einfach gucken kannst, wer sitzt an welcher Stelle und kann das gut machen und wie bringst du die zusammen. Und wenn du siehst, das läuft und das funktioniert, was Besseres kannst du gar nicht haben.
Ja. Und wie gehst du mit so einer Situation um, wenn du dann Zweifel hast? Redest du mit jemandem drüber oder versuchst du das für dich selber zu reflektieren?
Ich versuche es erstmal für mich selbst zu machen, weil ich mich da nicht so super wichtig nehme. Aber wenn ich merke, das piesackt mich, natürlich habe ich auch mal schlaflose Nächte, logisch. Ich bin eigentlich ein guter Schläfer inzwischen, aber habe trotzdem auch schlaflose Nächte. Und dann spreche ich schon mit meiner Partnerin natürlich oder auch mal mit meinen Töchtern, die ja genau in der Altersgruppe sind, meiner Kollegen sozusagen, darüber. Oder ich spreche auch mal mit Kollegen darüber, also nicht mit dem ganzen Team. So in der Team, ich würde es nie als Team, das Team würde ich nie damit als Ganzes approachen, sondern immer nur mit Einzelpersonen oder mit ein, zweien und dergleichen. Ja, das mache ich. Also ich bin da schon nicht verschlossen und versuche auch das nicht selbst zu heilen, das ganze Thema.
Okay, jetzt hast du schon ein bisschen dein Team erwähnt. Wie sieht denn dein Team im Moment aus? Wie viele Leute seid ihr? Wie ist da die Struktur?
Also wir sind jetzt knapp 20 Leute. Ich sagte ja vorhin schon, dass ungefähr 80% besteht nur aus Produktentwicklung. Ja. Mhm. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir 2020 entwickelt haben und 2021 mit der Vermarktung begonnen haben, aber trotzdem noch sehr viel am Produkt bauen. Ja. Mhm. Also da haben wir schon noch sehr, sehr viel vor uns und müssen auch noch sehr viel investieren in diese Richtung. Aber es sind überwiegend Entwickler. Wir haben ein internationales Team. Die sitzen fast alle in München. Wir haben jetzt gerade zwei ukrainische Kollegen aus der Ukraine rübergeholt nach Deutschland. Glücklicherweise rechtzeitig, also einen Tag vor Kriegsausbruch, haben wir alles in Bewegung gesetzt, um die rüber zu bekommen. Und ansonsten haben wir haben ein komplett internationales Team, die hier sitzen und
Also habt ihr international recruited oder habt ihr international recruited oder quasi Leute aus dem Ausland, die jetzt in München dann schon wohnen, habt ihr die dann recruited oder habt ihr tatsächlich auch Leute aus dem Ausland hergeholt?
Wir haben eigentlich fast alle hergeholt. Sind alle zu uns gekommen. Mhm. Ja, bis auf zwei Leute, die schon in Deutschland waren, haben wir alle hergeholt. Also ich habe, das Problem ist ja, woher bekommst du Leute? Wie kannst du dann sehen, ob du dich auf die Leute verlassen kannst? Weil es ja nicht nur das technische Know-how und die Erfahrung, sondern vor allem auch passen die ins Team. Und kannst du arbeiten als Team zusammen. Und das ist sehr, sehr schwierig, gerade beim Online-Recruitment. Woher willst du es wissen? Und du kannst ja nicht erleben, schon in der Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben uns sehr viel Zeit auch gelassen bei der Auswahl. Und ich habe zum Schluss festgestellt, der Hauptkanal oder der erfolgreichste Kanal, nachdem wir wirklich alles ausprobieren und sehr, sehr viel Geld versenkt haben dafür auch, war LinkedIn. Und da ist so in den letzten 12 Monaten viel passiert. Du weißt, welche Verbindung, also welche Kontakte, welche Netzwerke haben die, wo haben die gearbeitet, gibt es die wirklich oder sind das Scammer, hatten wir auch schon mal einen. und dergleichen. Und wenn wir merken, okay, das klappt, wir haben verschiedene Interviews, verschiedenstufige Interviews, wir kriegen auch Aufgaben, ich spreche mehr von den Entwicklern. Und wenn wir merken, okay, die haben wirklich was auf der Pfanne und die Gespräche sind sympathisch und nett und irgendwie passt auch das ganze Kulturelle drumherum gut dazu. Also woher kommen die, wofür interessieren die sich, haben die Familie oder es sind so viele Kleinigkeiten, die dir auch dann irgendwann ein gutes Bauchgefühl geben. Und dann haben wir sie geholt und dann haben sie auch Blue Card bekommen und wir haben uns darum gekümmert, dass sie hier unterkommen mit Wohnung und allem drum und dran. Haben schon viel dafür getan. Und ja, und jetzt wollen wir das Team aber deutlich erweitern, auch in Richtung Vermarktung. Da sind wir noch sehr, sehr schwach aufgestellt, von der Teammenge her im Vergleich zu der Entwicklung. Ja. Das wird aber eher dann hier vor Ort stattfinden. Da brauchen wir wirklich Native German Speakers, weil unser Schwerpunkt ist der Dachmarkt. Und da würden wir gerne Leute haben, die sowohl den SMB-Bereich sehr gut kennen, die Vertrieb sehr gut kennen, die also auch wirklich verstehen, wie Vertriebsprozesse im Vertrieb abläuft. Bei kleinen Unternehmen, was sie brauchen, deren Sprache sprechen, weil das brauchst du nachher im Marketing, sowohl im Content-Marketing, bei der Befüllung der verschiedenen Kanäle, bei dem ganzen Messaging und dergleichen. Da legen wir dann den Schwerpunkt drauf. Und das wird auch nicht viel einfacher werden, als Entwickler zu finden.
Und die, aus welcher Region habt ihr da rekrutiert? Habt ihr komplett international oder war der Fokus auf Osteuropa?
Wir waren da komplett offen. Also wir haben zwei aus Indien, wir haben aus der Ukraine Leute da, wir haben aus Russland jemanden da, wir haben aus Deutschland jemanden da, wir haben, wo haben wir denn noch Leute her? Aus Südamerika haben wir jemanden da, Amerikanerin haben wir da. Ja, also querbeet, kann man sagen.
Spannend, also sehr, sehr international, Geschäftssprache, wahrscheinlich intern Englisch alles.
Ja, ist ja genau. Alles Englisch, ja. Wobei lustigerweise die meisten natürlich ganz aktiv Deutsch lernen, ja. Also wir sprechen eigentlich Englisch, das ist auch gut so, aber unsere Kollegen aus dem Ausland lernen alle Deutsch, manche können schon richtig gut Deutsch, haben das schnell gelernt. Ich glaube, ich könnte nicht so schnell eine Sprache, also Englisch oder Ukrainisch, glaube ich, könnte nicht so schnell lernen, wie die Deutsch lernen.
Ja, also, ja. Sehr spannend. Ja, wir haben auch viele Mitarbeiter in Honduras, da bin ich auch immer beeindruckt, wenn die nach Deutschland kommen, wie schnell die dann wirklich auch Deutsch lernen können. Also da sollte man den Leuten wirklich eine Chance geben, international, denke ich.
Ja, definitiv.
Und du hast gerade schon erwähnt, die nächsten Schritte sind wirklich das Marketing weiter aufzubauen. Was sind da eure Pläne gerade?
Also wir haben ja angefangen Februar 21 mit der Vermarktung. Da war die Version 1 des Produktes fertig. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir können jetzt noch mal ein halbes Jahr weiterentwickeln. Die Deutschen neigen ja mal so ein bisschen dann zum leichten Perfektionismus. Und aber es gibt ja diesen immer wieder zitierten Spruch, wenn du dich nicht richtig schämst bei deiner ersten Version, dann warst du einfach zu spät am Markt. Und deswegen haben wir gesagt, Version 1, wir gehen jetzt los, ja. So, und dann haben wir natürlich sehr viel über Messaging gemacht und dergleichen, haben genau geguckt, was die Kunden machen. Wir haben inzwischen seit Februar 21 haben wir ungefähr so über 3500 Unternehmen, die gesignupt haben, Sendor gesignupt haben. Und davon konvertiert haben wir ungefähr so knapp 900 bis heute in echte Zahlen der Kunden. Ja. Der kleinste ist ein User, der größte hat, glaube ich, 40 User, mit verschiedenen Preismodellen natürlich. So, das heißt, da haben wir im Endeffekt erstmal ausprobiert, was gucken die sie an, was machen die und dergleichen. Marketing natürlich haben wir zig verschiedene Sachen ausprobiert, vom Performance-Marketing, also dann das Inbound-Marketing und wir haben nicht richtig Marketing, aber ordentlich Posts abgesetzt und dergleichen. Nach USA sind wir gegangen. Mit dem Produkt erzähle ich gleich auch noch mal ein bisschen was darüber. Das haben wir gemacht, aber inzwischen wissen wir ziemlich genau, was wir machen müssen. Das heißt, wir wollen uns auf eine dedizierte Zielgruppe fokussieren in der Vermarktung, weil wir gar nicht so viel Geld haben, alle anzugehen in unserer Zielgruppe, weil wir haben SMBs zwischen 1 und 100 Mitarbeitern. Das sind B2B-Unternehmen. In der Regel sind das Unternehmen, die heute zum Beispiel Berater sind, also Beratungsunternehmen, Digitalagenturen, dann Professional Services Anbieter, das heißt IT-Berater, Softwareunternehmen, Aber es sind auch viele andere Branchen lustigerweise dabei, die einfach sagen, ich muss Leads generieren. Und da, wenn wir jetzt mal in den fachlichen Bereich reingehen, was machen die Unternehmen eigentlich mit unserem Produkt? Da muss man sagen, das sind alles Unternehmen, die laufend Leads generieren, vielleicht nicht in Massen, ja, aber die brauchen einfach Leads und die haben einen relativ langen Sales Cycle, also kein transaktionelles Geschäft, sondern die haben einen Sales Cycle, die müssen die Leads immer wieder anfassen, Follow-up machen, bis er dann endlich closed. Und das sind so die typischen Unternehmen. Das sind also nicht nur die klassischen Beratungsunternehmen oder Projektunternehmen oder Softwareunternehmen, sondern es sind auch viele, viele andere. Das haben wir jetzt einfach mitbekommen. Von diesen 3.500 Sign-ups sind sehr, sehr viele unterschiedliche Branchen drin, aber alle sind B2B. Und jetzt in der Vermarktung wollen wir Gas geben bei jungen Unternehmen, weil die meistens noch kein CRM-System haben oder noch ein bisschen probieren, die ihren Vertrieb aufbauen, die vielleicht die ersten 4, 5, 6, 10 Mitarbeiter haben. Das ist so eine ideale Zielgruppe für uns, in die wir rein wollen, mit denen wir dann gemeinsam starten wollen, die mit Samdoc ihren ganzen Vertrieb auch aufbauen können und eigentlich das tun, was ein Startup machen müsste, nämlich Geschäft akquirieren und sich darum zu kümmern und das gleich möglichst strukturiert und transparent. Genau, da wollen wir die Vermarktung, da wollen wir einen Schwerpunkt legen in der Vermarktung. Wir haben dann Product-Led Growth-Marketing-Ansätze gewählt. Das heißt, dass das Produkt im Endeffekt und die Funktionen für sich sprechen, haben wir sehr viel gemacht. Wir machen es gleich in beiden Sprachen, also Englisch und Deutsch. Ja, und jetzt schärfen wir die Inbound-Kanäle, wir schärfen das Messaging immer weiter. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist das ganze Thema Partnerschaften. Und zwar, wir haben ja eine Zapier-Schnittstelle in unserem Produkt. Das heißt, ein Kunde kann im Endeffekt digitale Abläufe mit Samdoc oder über Samdoc fahren, über Zapier. Da kannst du inzwischen 3.000, 4.000 andere SaaS-Tools andocken. Und das kannst du bei Samdoc natürlich jetzt auch. Aber die nativen Integrationen sind ebenfalls wichtig. Und wenn wir uns den deutschen Markt mal zum Beispiel ansehen, wenn jemand mit uns sein ganzes Vertriebs- und Lead-Management macht, dann will er irgendwann auch ein Angebot schreiben und dann will er auch irgendwann eine Rechnung schreiben. So, und wir wollen bewusst keine Angebotssysteme und kein Rechnungssystem bei uns bauen, weil das dann international sehr schwierig zu vermarkten ist, weil jedes Land macht das unterschiedlich, ja. Und es gibt genügend andere Systeme. So viele, wie es CRM-Systeme gibt, so viele gibt es auch Rechnungssysteme und Angebotssysteme, ungefähr. Und wir haben jetzt als allererstes mal LexOffice nativ integriert. LexOffice ist ja ein sehr großer Anbieter. Die haben, ich weiß nicht, über 200.000 Kunden in Deutschland. Viele Unternehmen in unserer Zielgruppe und die haben wir nativ integriert, sodass du in einem kompletten digitalen Durchlauf deine Leads managen kannst. Und wenn es zum Angebot kommt, schiebst du es einfach bei Drag and Drop eine Stufe weiter bei uns auf dem Kanban-Board und schon sind alle Informationen in LexOffice drin. Das Angebot ist fertig im Grunde genommen und dann kannst du es von da aus verschicken. Die Daten, öffnet der Kunde das Angebot und so weiter. Es sind auch wieder ein Sandbox drin und dann kannst du auch die Rechnung davon antriggern. So. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch mit LexOffice gemeinsam Kampagnen. Ja, das sind also Co-Marketing-Kampagnen. Das hat uns sehr, sehr geholfen. In der ganzen LexOffice-Gemeinde sind wir noch gar nicht bekannt, aber die ersten Kampagnen führen schon dazu, dass sie sagen, oh, da gibt es ja ein echtes CRM in Verbindung mit LexOffice und buchen dann Samdoc. Und wir wollen da zum Beispiel einen weiteren Schwerpunkt legen, auch mit weiteren Integrationspartnern, sei es in Richtung Marketing Automation oder zig verschiedenen Themen. Das passt einfach und dadurch sparst du dir vor allem auch sehr viel Marketinggelder, weil du dich einfach mit anderen Marken zusammentust und so einen kompletten digitalen Ablauf einfach den Kunden zeigst und in der Regel mögen die das auch.
Und quasi Sichtbarkeit auch auf deren Marktplätzen dann bekommst.
Ganz genau, ja.
Genau. Ja, spannender Ansatz. Was habt ihr denn so für Marketingmaßnahmen ausprobiert, die überhaupt nicht funktioniert haben?
Viel. Also ja, Marketing ist ja auch teilweise ein bisschen Trial and Error. Also wir haben in der Anfangszeit, wir dachten, okay, wir wollen an Startups ran. Uns kennt kein Mensch in Deutschland, was eigentlich sehr schade ist. Wir sind ein deutsches SaaS-Unternehmen, wir haben eine gute Software, wir haben extrem gute Reviews, vor allem aus USA, bekommen wirklich sehr, sehr gute Reviews bekommen, gerade von den Amerikanern, wo wir uns am meisten gefürchtet haben. Aber wir haben in Deutschland das bisher noch nicht geschafft, mal richtig bekannt zu werden bei jungen Unternehmen, die sagen, oh, es gibt also gegenüber im Vergleich zu Pipedrive und anderen Tools gibt es auch noch ein deutsches Tool. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das haben wir noch nicht geschafft. Das wollen wir aber schaffen. Ja? Ohne, dass wir jetzt riesige Marketingbudgets zur Verfügung haben. So, das haben wir am Anfang, sind wir da eigentlich jetzt im Nachhinein, muss man sagen, wirklich stalpig vorgegangen. Wir sind in die Gründerzentren reingegangen und haben versucht, da Sandbox zu präsentieren. Hat aber eigentlich keinen interessiert, weil die alle mit ihren Entwicklungen gerade auf ihre Entwicklung fokussiert waren, noch gar nicht so sehr auf Vertrieb. Und die mögen eigentlich auch nicht, wenn du da irgendwas versuchst reinzuvermarkten. Ja, das war also nett gemeint, aber nicht gut gemacht. Und dann haben wir auch im Performance-Marketing, haben wir eine ganze Menge Kampagnen gemacht und haben dann auch irgendwann festgestellt, dass das Messaging zum Beispiel noch gar nicht richtig gut war oder dass die Touchpoints, die wir angeboten haben, waren dahinter noch nicht so ausgefeilt, dass wir den Kunden konvertieren konnten und dergleichen. Also ich glaube, das Hauptlearning war tatsächlich diese End-to-End-Denke, dass wir die einfach noch nicht richtig gebaut hatten und auch heute beschäftigt uns das immer noch. Und das ist so der Schwerpunkt, wo wir einfach immer besser werden, aber auch immer besser werden müssen. Und wenn man das von vornherein richtig macht, deswegen sagte ich es vorhin schon, dann sparst du dir wirklich viel Geld und viel Zeit.
Macht ihr denn auch wirklich Sales, dass Personen auch wirklich anrufen oder lasst ihr das, also du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid eher Product-led unterwegs, aber habt ihr trotzdem auch Leute, die nochmal nachtelefonieren oder die vielleicht sogar Call-Calls machen?
Call-Calls machen wir gar nicht. Ich persönlich halte auch nichts von Cold-Calls, nicht in unserem Produktsegment. Wenn du Enterprise-Software verkaufst, dann lohnt sich das schon, weil du in der Regel IT-Abteilungen, also Fachabteilungsleiter oder IT-Abteilungen anrufst, die über Budgets verfügen. Und wenn du dann mal einen Deal gemacht hast, lohnt sich das. Bei einem Tool wie bei uns, unsere Lizenz fängt bei 19 Euro an. Also wir haben ein Free-Modell, wobei das erste Richtige, dann, wo du wirklich dann auch entsprechend Datenmengen eingeben kannst und so weiter, fängt bei 19 Euro an pro User pro Monat, geht dann weiter bei 39. Ist also sehr, sehr günstig pro User pro Monat. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn wir einen Kunden haben, der 5 Seats nimmt, ja, und würde die kleinste sowieso mit 19 Euro nehmen, das ist immer noch unter 100 Euro im Monat, SaaS-Fee. Wenn er die 39er Version nimmt, toll. Es gibt viele, die wachsen relativ schnell. Da stehen wir schnell bei 10, 20, 30 Plätzen. Aber trotzdem, der Monats-MRR ist dann relativ gering. Und jetzt ist die Frage, wie kann deine Customer Acquisition Costs, wie kannst du die jetzt gestalten? Was musst du tun? Und wenn du zu viel Manpower da einsetzt, um den Kunden überzeugen zu müssen, wird das Ding unbezahlbar. Also musst du gucken, dass du möglichst Low-Touch-Sales hinbekommst. Low-Touch-Marketing, Low-Touch-Sales. Deswegen ist diese Conversion wichtig und deswegen sind die ganzen Strecken so extrem wichtig, das zu optimieren. Wir haben natürlich auch eher Customer Success Leute, ja, die sich dann um Kunden kümmern. Das ist zum Beispiel extrem wichtig, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass sie damit arbeiten können. Und da legen wir viel mehr Manpower in Zukunft rein, dass wir sagen, wenn ein Kunde Kunde geworden ist, dann soll er auch damit gut arbeiten können. Und wenn er eine Frage hat, dann helfen wir ihm. Und rufen da auch nicht jedes Mal Beratungshonorare auf, die gibt es bei uns einfach nicht, ja, sondern er soll mit den Tools wirklich gut arbeiten können und lernen können. Da wollen wir sehr, sehr viel auch im Marketing machen, nicht nur Funktionsmarketing oder Feature and Function, sondern wirklich auch, was kannst du in deinem gesamten Vertrieb eigentlich machen und wobei kann dir Sendok helfen, ja. Und das ist so einer der Schwerpunkte auch, wo wir hingehen wollen. Und da liegen wir, da soll das Personal eigentlich in erster Linie hin.
Ja, danke für die spannenden Einblicke. Was ich noch spannend finde, ist, du bist ja jetzt eigentlich eher aus dem Business-Bereich. Jetzt hast du ein Tech-Produkt. War das für dich, ich meine, gut, du hast jetzt natürlich mehrere Softwareprodukte hergestellt. Das heißt, du bist mit dem ganzen Thema Softwareentwicklung, bist du wahrscheinlich schon sehr, sehr vertraut. Du warst bei Capgemini. Also wahrscheinlich war es für dich jetzt eher weniger ein Problem, das Team aufzustellen und zu organisieren. Viele haben ja auch dann Probleme, Sachen richtig zu dokumentieren oder Anforderungen klar zu formulieren. Wie war das dann bei dir? Wie hast du dich für den Stack vielleicht auch entschieden? Hast du das in Kooperation mit den Leuten gemacht oder wusstest du schon, okay, ich möchte jetzt Stack XY gerne machen?
Also ehrlich gesagt habe ich das gar nicht beeinflusst, weil ich es einfach nicht kann. Also ich weiß zwar ungefähr, was es für Entwicklungsumgebungen gibt. Vielleicht kenne ich auch ein paar Unterschiede, aber ich bin überhaupt kein Fachmann für das Gebiet. Also muss ich da Leuten vertrauen, die sich besser auskennen. Und das habe ich auch getan. Also bei uns wird natürlich TypeScript, Angular, MongoDB und so weiter. Also der Mean-Stack, danach wird bei uns gearbeitet. Das weiß ich natürlich schon, aber ich bin kein Entwickler, ich bin kein Architekt, der es dann wirklich beurteilen könnte, sondern muss ich natürlich darauf vertrauen und das tue ich auch und das ist auch gut gelaufen in dieser Richtung und ja, das so machen wir es einfach.
Sehr gut. Wie sieht die Zukunft von Samdog aus? Was sind die nächsten Schritte?
Also die nächsten Schritte sind, nachdem wir jetzt eine ganze Reihe von Kunden gewonnen haben und jeden Tag Leads reinbekommen, die wir auch lustig konvertieren. Unser Ziel ist natürlich, dass wir jetzt anfangen, Awareness aufzubauen. Also wir müssen unbedingt Brand Awareness bekommen. Neben all den anderen Sachen, Teamaufbau, Ausbau, da rumpelt es natürlich auch mal immer wieder. Ja, das heißt, das ist nicht alles glatt, läuft nicht alles glatt, sondern es gibt immer mal wieder Situationen, wo du kleine und große Feuer löschen musst. Aber insgesamt, wenn wir jetzt mal das ganz große Bild sehen, also wir wollen jetzt zunächst uns darauf fokussieren, die Marke bekannt zu machen, bei der Zielgruppe entsprechend bekannt zu werden. Deswegen schärfen wir die Zielgruppe nochmal, machen sie enger und kleiner, sodass wir dann fokussiert Marketing drauf absetzen können. Dann wollen wir der Entwicklung auf jeden Fall die Features, die wir jetzt schon auf unserer Roadmap haben, fertigstellen. Wir wollen dann immer mehr in Richtung Automation gehen. Wir wollen dann mit den AI-Komponenten anfangen, sodass du tatsächlich, und das ist unser Traum, dass du im Endeffekt morgens dein Sandbox anmachst und hast ein Activity Board. Und das Activity Board zeigt dir alle Dinge, die du heute tun musst, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Das heißt, das Produkt wird dann erkennen, was sind deine wichtigsten Leads, wo beginnt gerade Lead Aging, wo musst du dich drum kümmern, was sind deine wichtigsten Accounts, was drohst du gerade zu vergessen und so weiter. Das soll dich steuern. Und zwar liegt es einfach daran, du musst dir vorstellen, unsere Usergruppen oder unsere Zielgruppen, das sind Geschäftsführer von kleineren Unternehmen oder Vertriebsleute. Und die, die Vertrieb machen, denen bringt das auch Spaß, mit Menschen umzugehen und Geschäfte zu machen. Das Problem ist aber, dass 80% der Arbeitszeit tatsächlich Vertriebsadministration ist. Das heißt, das ganze Follow-up, die Kunden anlegen, hinterher telefonieren, Angebote schreiben, hier wieder hinterher telefonieren. Also brauchst du 5, 6 Follow-ups, brauchst du in der Regel im B2B-Bereich, um den Abschluss zu erzeugen. Und genau da wollen wir die ganze Arbeit deutlich leichter machen. Und da geht jetzt mal technisch und produktstrategisch die Richtung hin, um das immer einfacher zu machen und immer mehr zu automatisieren. Und für Sandbox als Unternehmen auf jeden Fall wollen wir schon schaffen, jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren in Deutschland uns zu etablieren als die deutsche SaaS-CRM-Marke im Vergleich zu den Klassikern wie Pipedrive, HubSpot und Salesforce. Da soll unsere Reise hingehen.
Okay, spannend. Halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich werde auch immer mal wieder reinschauen. Wollt ihr die nächsten Schritte, seid ihr weiter auf Suche nach Kapitalgebern oder werdet ihr das jetzt aus dem eigenen Geschäft schaffen können?
Nein, das schaffen wir leider noch nicht so schnell. Also wir wollen ja auch wachsen, wir wollen ja auch was tun. Wir brauchen jetzt, also wir sind jetzt gerade dabei, aktuell nochmal eine Business Angel Runde zu machen mit mehreren Business Angels. Also wir suchen auch noch welche, wenn jemand Interesse daran hat zu investieren, sehr, sehr gerne. Und das wollen wir jetzt möglichst in den nächsten Monaten abschließen. Und das wird unsere Vermarktungspocket sozusagen. Das wollen wir nutzen für die Vermarktung. Und dann nächstes Jahr, wenn dann die Bewertung höher ist und wenn wir noch ein besseres, wenn wir einfach eine größere MRR und ERA-Summe vorzuweisen haben, die Bewertung auch entsprechend attraktiv ist, dann wollen wir in die VC-Runden gehen. Also erst nächstes Jahr.
Sehr gut. Viel Glück dabei, viel Erfolg dabei. Danke. Wir haben hier noch ein paar kurze Fragen zum Abschluss. Kannst einfach ganz kurz darauf antworten. Wer ist dein Vorbild?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe ganz viele Vorbilder, aber ich habe nicht das Vorbild.
Okay, was macht dein Vorbild aus?
Ein Vorbild macht aus Loyalität, Ehrlichkeit, Ideenkraft, aber vor allen Dingen Loyalität. Und das sind für mich Vorbilder. Es ist egal, ob die berühmt sind oder nicht berühmt sind, sondern wenn jemand wirklich loyal ist, gerade heraus ist, sagt, was Sache ist und egal, was er macht, ob das jetzt ein Handwerker ist oder ob das ein Präsident eines Fußballclubs ist oder ob es ein Chef eines großen Unternehmens ist, mir eigentlich egal von der Persönlichkeit, das sind für mich Vorbilder. Wenn ich die sehe, sage ich, toller Mensch.
Hast du einen Mentor?
Nein.
Was sind so Quellen des Wissens für dich, für dein SaaS-Geschäft?
Also ich gucke vor allem sehr viele amerikanische Quellen an. Es gibt ja sehr, sehr viele, inzwischen sehr viele Sources für SaaS-Business, gerade in den USA. Ich habe mir viele angeschaut. Manche sind auch ein bisschen Dummschwätzer, muss man sagen, die sich selbst am liebsten selbst vermarkten. Aber so die ganzen Sourcen, einmal wie steuerst du ein SaaS-Unternehmen, wie, nach welchen KPIs, wie baust du es auf, die ganzen Vermarktungsideen und dergleichen, da gibt es so wahnsinnig viele Quellen inzwischen, auch so lesen
kannst. Hast du eine Lieblingsquelle?
Oh. Ich wusste, dass die Frage kommt und ich kann sie gar nicht beantworten. Also ich kann sie nicht sagen.
Wir reichen es nach und packen es in die Shownotes.
Bitte? Was?
Wir reichen es nach und packen es in die Shownotes.
Ja, genau. Ich schreibe dir mal ein paar Quellen zusammen. Ja.
Super. Das wäre klasse. Dann können wir das den Zuhörern geben. Und was ist dein Lieblingsbuch?
Es gibt ein Buch, das ich gelesen habe als Jugendlicher. Das heißt Gläserne Wunder. Und das ist die Entstehungsgeschichte von Carl Zeiss AG. Und er handelt von den Gründern Zeiss, Abbe und Schott, die mit sehr wenig Kapital jahrelang an Optik geforscht haben und wirklich ein tolles Unternehmen, mehrere Unternehmen daraus gebaut haben. Ja, Schott und Carl Zeiss und so weiter. Das hat mich als Jugendlicher so fasziniert, dass man mit Zähigkeit und Ideenreichtum und auch wenn man wirklich ständig den Wind von vorne bekommt oder auch wenn man, ja, wenn es einfach schwierig wird mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Kapital, mit der Situation insgesamt, sich trotzdem durchboxen kann und Erfolge erzielen kann. Und das ist nach wie vor mein Lieblingsbuch. Also ich lese jetzt nicht so wahnsinnig viele Bücher. Natürlich lese ich immer die Bücher der erfolgreichen Leute. Das haben wir, glaube ich, alle gemacht. Aber ich finde, es war damals, glaube ich, ein bisschen schwieriger als heute. Heute gibt es sehr, sehr viel Kapital und sehr viel Gönner und sehr viel Unterstützer und sehr viel Quellen, wo du sehr schnell was rauslesen kannst. Gab es damals nicht. Deswegen würde ich nach wie vor heute sagen, es ist immer noch mein Lieblingsbuch.
Spannend. Das werde ich mir mal anschauen. Was ist dein nächstes Event, zu dem du gehen wirst? Jetzt Corona ist vorbei, jetzt gehen die Events wieder los.
Ich dachte, mein Hauptevent des Monats ist dieser Podcast hier.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich meine jetzt, neben den digitalen Highlights dieses Monats, was sind so Events, die du empfehlen kannst?
Also die nächste, was ich mir auf jeden Fall, das nächste, was ich mache, ist eine Sales-Conference in Hamburg. Ich hoffe, dass sie diesmal stattfindet. Die wurde schon zweimal abgesagt. Ich freue mich sehr darauf. Das ist eine Konferenz, die in Hamburg stattfindet. Da werden sehr viele Sales-Methoden, Sales-Tools gezeigt. Es kommen hoffentlich viele Kunden dorthin. Und ich warte noch auf einen Speaker-Slot, den ich hoffentlich bald bestätigt bekomme. Dann habe ich hier noch in München ein Netzwerk, MOOC IT. Da sind sehr viele Softwareunternehmen drin. Da habe ich einen Speaker-Slot im Mai. Und dann gibt es diverse Business Angel Veranstaltungen, zum Beispiel bei Startup hier in München, sehr, sehr stark, sehr groß und sehr, sehr agil und auch erfolgreich. Hier wird sowieso sehr, sehr viel im Netzwerk gemacht. Auch da habe ich eine Pitch-Präsentation. Das sind so meine ersten nächsten Schritte. Ich gucke jetzt auch mal die ganzen Konferenzen an, was jetzt wirklich wieder stattfindet und wo man entweder hingehen kann oder aktiv werden kann.
Das sind ja schon mal super Tipps. Hast du einen Podcast, den du hörst?
Ja, von OMR, sehr gerne.
Super, vielen Dank, Alexander, für dass du heute da warst. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Mit Samdoc hast du ein CRM-Tool aufgebaut für Small- und Medium-Companies. Bist jetzt auf dem Weg von den 900 Kunden, die du schon konvertieren konntest, die nächsten Schritte zu gehen und den Vertrieb und das Marketing weiter aufzubauen. Und suchst da auch weiterhin nach Kapital, die nächsten Schritte zu gehen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Challenges, die auf dich warten. Und ich bin sicher, dass du da viel Erfolg haben wirst mit dem Team, was du aufgebaut hast. Und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich glaube, wir konnten sehr, sehr viel lernen von deinem Weg, den du gegangen bist und von den Erfahrungen, die du während deines Lebens schon gemacht hast. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und bald wieder hören.
Vielen Dank, Sergio. Hat mir auch Spaß gemacht. Du hast das du hast das wirklich sympathisch gemacht und es hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Also, ja, auch alles Gute.
Ja, an die Zuhörer noch, geht auf samdoc.com. Vielleicht können wir im Nachgang auch noch ein kleines Zuckerli für die Leute besprechen, was wir denen vielleicht in die Shownotes packen können. Und schaut euch das Tool auf jeden Fall an. Ich habe es mir schon angeguckt. Sehr, sehr cleanes Design, sehr, sehr übersichtliches CRM. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wer mehr von uns hören möchte, geht auf saas-pioneers.de und kann sich dort gerne in unsere Community anmelden oder auch weitere Podcast-Folgen hören. Außerdem könnt ihr auch gerne auf 01da.de gehen, wenn ihr Unterstützung braucht in eurem Growth und eurer Softwareentwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an dich, Alexander. Wir sehen uns bald wieder.
Tschüss.
Ciao.